Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechtsgelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast des Jung Europa Verlags. Heute wieder am Mikrofon mein Kollege, der Romanautor Volker Zierke. Guten Morgen, Volker.
Hallo.
Und meine Wenigkeit, der Jung Europa Verlagsleiter Philipp Stein. Lieber Volker, heute ist eine Freudenstunde, denn wir sprechen wieder über Literatur. Jeder, der sich nicht für Romane und Texte und Literatur interessiert, der kann jetzt abschalten.
Kann sich gleich verpissen.
Der kann jetzt abschalten. Nein, wir sprechen heute über Ausgabe 5 des Phonophor, der Literaturbeigabe zur Zeitschrift Sezession. Sezession 121, das offene Heft, ist vor wenigen Tagen, glaube ich, erst erschienen. Und dabei ist wieder der Phonophor. Wie gesagt, die Literaturbeigabe, die das IFS damals noch gestartet hat, ja, als Literaturbeigabe zur Sezession eben, als Projekt, wo Kurztexte veröffentlicht, Kurzprosa veröffentlicht werden kann. Schönes Projekt. Wir sind da, um es mal so zu sagen, ziemlich ausführlich schon mal drauf eingegangen in einer früheren Episode, wo wir nämlich, glaube, Ausgabe 4 besprochen haben. Ja. Ich weiß nicht, ob wir auch eine der früheren Ausgaben besprochen haben.
Ich erinnere mich auch nicht mehr.
Ist egal, wir haben ja jedenfalls Ausgabe 4 besprochen, als sie erschienen ist. Und kann, glaube ich, sagen, wir haben die damals für relativ gut befunden.
Ja.
Und dürfen auch schon vorweg schicken, dass die diesmalige Ausgabe, die Ausgabe 5 in Teilen zumindest, auch wieder sehr gut gelungen ist.
Ja.
Verantwortlich für das Heft, das darf man vielleicht nochmal dazu sagen, ist nicht direkt Götz Kubitschek, der zwar diesmal die Einleitung verfasst hat, über die wir gleich sprechen werden, das Vorwort, sondern ein gewisser Herr Dirk Alt, kein Pseudonym übrigens, der auch, ich glaube, wir haben letztes Mal relativ ausführlich Werbung dafür gemacht, einen Discord-Server betreibt, beziehungsweise betrieben hat, auf dem von rechts Literatur jeder Art regelmäßig besprochen wird. Wer sich ausführlich für das Projekt, den Hintergrund, die Geschichte drumherum des Phonophor interessiert, der darf in die vormalige Episode reinschalten, findet man auch unter diesem Titel Phonophor eben, ja, mit allem drum und dran, Ernst Jünger Geschichte und so weiter, in unserer letzten Episode. Deswegen folgt er gleich rein an oder ins Eingemachte, nämlich in den Inhalt. Vielleicht mal kurz vorweg, ich habe es schon gesagt, die Einleitung, das Vorwort hat diesmal Götz Kubitschek verfasst. Wir werden erforscht, eine Vorbemerkung ist nur, ja, ganze 2 Seiten lang, vermutlich 1000 oder 2000 Zeichen.
Er hat sich des Themas angenommen, das wir auch in unserem Podcast besprochen hatten kürzlich, nämlich der zunehmenden Beschäftigung, sagen wir mal, von Mainstream-Forschenden, wie es so schön heißt, mit rechtsradikaler Literatur. Da hat nämlich diesen Thorsten Hoffmann, heißt er, glaube ich, zitiert, der dieses Zentrum in Stuttgart, an der Uni Stuttgart hat, das sich ausschließlich mit rechter Literatur beschäftigt. Und wenn es heißt mit rechter Literatur, dann eben hauptsächlich mit Götz Kubitschek beschäftigt, denn das Einzige, was Thorsten Hoffmann kennt, ist Götz Kubitschek, und er schreibt in epischer Breite über das, was Götz Kubitschek und der Verlag Antaios und alle anderen möglichen angeschlossenen Projekte so veröffentlichen und versucht da jetzt sozusagen einen Sinn für sein Forschungsgeld rein zu interpretieren, was natürlich regelmäßig damit endet, denn dem Götz Kubitschek und allen angeschlossenen Institutionen die Unterwanderung der Demokratie zu unterstellen.
Volker, entscheidende Frage ist, wann haben eigentlich die Brauereien von 0,5er Gläsern auf 0,4er umgestellt?
Es ist, glaube ich, auch, also entschuldigen wir mal, aber ein Ostding, kann es sein?
Nee, glaube ich nicht. Jedenfalls wollte ich mir gerade eine 0,5 Flasche in ein Glas einschenken und kriege die da nicht ganz rein.
Ja, die Feldschlösschenbrauerei macht das ja auch. Es ist ja unfassbar.
Ich finde dafür keine Worte. Na gut, zurück zum Phonophor. Volker, ich glaube, ohne dem lieben Götz Kubitschek zu nahe treten zu wollen, das Vorwort kann man getrost ignorieren. Es ist ganz interessant. Nice to have, wie man neudeutsch sagt. Ist aber für die Ausgabe jetzt nicht besonders relevant. Das darf man sagen. Ist halt so. Anders sieht es aus mit den anderen Texten, die da drin sind. Vielleicht mal ganz kurz zur Übersicht. Wir haben es mit einem, ja, für dieses Format sehr langen Text zu tun, nämlich Duell von Dirk Alt.
Ja.
Das werden wir ganz am Ende besprechen, denn das ist, darf man, glaube ich, vorweg schicken, der beste Text. Der umfasst tatsächlich 21 Seiten eines 31 Seiten umfassenden Heftes. Ah. Also das ist tatsächlich der, nee, nicht 31 Seiten, Entschuldigung, 44 Seiten. Muss mich korrigieren, 44 Seiten. Trotzdem ist es mit Abstand der längste Text. Dann haben wir Heino Bosselmann, Vater und Sohn und Kelster und Bölz von Werner Sohn.
Ja.
Das sind zwei kürzere Texte.
Ja.
Und dann haben wir eben den Klopper, das große Herzstück dieser Ausgabe von Dirk Alt. Du hattest vorgeschlagen, von hinten anzufangen.
Ja.
Sozusagen. Da haben wir es zu tun mit einem Text, wie erwähnt, von Werner Sohn. Ich ging davon aus, dass das ein Pseudonym ist, muss mich aber leider korrigieren. Werner Sohn ist ein ehemaliger Mitarbeiter der Kriminologischen Zentralstelle in Wiesbaden. Seine Arbeitsschwerpunkte umfassten Kriminalprävention, Strafvollzug, Politikberatung und kriminologische Fachdokumentation. Seit 2018 ist er in der Sicherheitsbranche tätig. Ich zitiere, wie man das unschwer hören kann, hier in diesem Fall von der Internetseite von manuskriptum.de, die nämlich von Werner Sohn ein Buch veröffentlicht haben. Und Werner Sohn, da ist so ein Autorenporträt dabei, sieht in etwa genau so aus, wie ich mir einen Mitarbeiter am Kriminologischen Institut vorgestellt habe. Ich zeige ihn dir mal.
Ach nee.
Er sieht ein bisschen aus wie Schachtschneider in etwas jünger.
Ah.
Ist ein Akademiker. Der
Was hat der von Buch veröffentlicht erstmal, so by the way? Ein Roman?
Ausländerkriminalität, Rechtsextremismus, Krawall. Eine Kritik der politisierten Kriminologie.
Das klingt ja nicht so spannend.
Das ist leider richtig. Erschienen 2019, 9,80 Euro, 352 Seiten, scheint einmal reduziert worden zu sein.
Na, ich dachte nur, es wäre jetzt irgendwie ein Roman, weil er ja auch offensichtlich sich auch auf dem Feld der Kurzgeschichten betätigt.
Es ist ein, hat auch, darf man dazu sagen, Sozialwissenschaften, Philosophie und Germanistik in Gießen studiert. Eine ganz tolle Stadt.
Ja.
Kann ich den Bahnhof nur sehr empfehlen, wenn man mal
asozial sehen
möchte. Die Afrika-Reise auslassen möchte, dann kann man auch nach Gießen an den Bahnhof fahren. Unabhängig davon, Werner Sohn ist ein Experte im Bereich der Kriminologie und des Verbrechens, so eine Art Anti-Batman anscheinend. Und er hat im ersten Heft des Phonophore, also der allerersten Ausgabe, schon einen Text geschrieben, der sich auch im weitesten Sinne mit einem nicht im weitesten Sinne, sogar im engsten Sinne, mit einem Leib- und Magenthema von ihm, nämlich dem Thema Kriminalität, Strafvollzug beschäftigt. Wir beide haben den Text nicht mehr wirklich im Kopf, darf man, glaube ich, dazu sagen. Ja, war aber auch, und das meine ich jetzt nicht böse, aber war anscheinend dann auch kein absolutes Highlight. So, dass man sagt, oh, da war doch dieser Text, der war doch ganz, ganz herausragend. Kann ich mich zumindest nicht dran erinnern. Und ich will vielleicht mal vorweg schicken, für mich ist das der schwächste Text im Heft.
Ja. Mal kurz zusammengefasst, es geht um die der Geschichte namensgebenden Protagonisten. Bölz ist der eine, der andere, lass mich lügen, Kelster.
Genau.
Das sind zwei Schaffende in der PR-Branche, die Partner sind, aber sich nicht wirklich gut leiden können. Und über einen neuen Auftrag, den sie bekommen, kommt es dann zum Zerwürfnis, das dann auch in so einem, sagen wir mal, kurzen Gewaltexzess endet. Es ist eine, sagen wir mal, sehr, sehr konservativ geschriebene Geschichte, also jetzt nicht irgendwie herausragend vom Stil oder, du hast es, glaube ich, im Vorgespräch so schön gesagt, es gibt, es greift einen nicht so von der ersten Zeile an oder wenigstens von der ersten Seite an. Deswegen ist es ja sehr, sehr nüchtern im Stil, aber natürlich auch von der Thematik. Ich meine da sowas wie so ein bisschen Kapitalismuskritik rauszulesen, dass diese PR-Branche so ein bisschen oberflächlich und wie sagt man da so schön, halt effekthaschend aufgeladen wäre. Es gibt dann noch so eine Nebenstoryline mit dieser Frau, mit der er anbandelt, die dann zur Komplizin des anderen wird und so weiter. Gibt sonst, glaube ich, nicht viel zu sagen. Hat mich nicht abgeholt, wie man beim Julians Blog Battle gesagt hätte. Ja. Und muss ich nicht mehr zu sagen.
Ja, es ist immer ein bisschen unschön, wenn man möglicherweise der Werner Sohn sich diese Sendung anhören mag, wenn er den Hinweis darauf bekommt, dass sein Text oder der Phonophore hier besprochen wurden. Das ist dann immer ein bisschen unangenehm zu sagen, ist nicht gut, hat mir nicht gefallen. Gehört aber zum Geschäft dazu. Ich kann mich da nur anschließen. Ich habe den Text mit ganz, ganz großer Mühe zu Ende gelesen. Nicht, weil er so unglaublich schlecht wäre. Also ich glaube, das kann man grundsätzlich sagen. Die Texte, die in diesem Fonhofer erscheinen, sind mit in überwiegender Mehrheit nicht schlecht. Also dass man sagt, um Gottes Willen, das ist handwerklich wirklich absolute Grütze oder so. Mhm. Was man, glaube ich, durchaus objektiv ein Stück weit zumindest anhand gewisser Parameter und mit gewissen Werkzeugen bewerten kann. Kunst ist ja angeblich eine Geschmacksfrage. Fakt ist aber, dass es durchaus schlechte Texte gibt, rein handwerklich. Ich würde nicht sagen, dass dieser Text schlecht ist, handwerklich. Ich finde ihn nur trivial und langweilig. Das ist eine persönliche Meinung. Vor allem die Dialoge waren für mich schrecklich. Hm. Also es ist halt irgendwie so ein Ping-Pong-Gespräch zwischen zwei Leuten. Ja, also ich musste es irgendwie mit Mühe zu Ende lesen und habe mir gedacht, ja, keine Ahnung. Also was soll ich jetzt damit anfangen? Es hat mich ein bisschen ratlos zurückgelassen, nicht in der Hinsicht wie das Ende von Dirk Alts Text, ja, über den wir noch sprechen werden, das mich auch ein bisschen ratlos zurückgelassen hat, aber auf eine positive Art und Weise.
Ja.
Wie so eine Art, ja, ich will nicht sagen Cliffhanger, aber halt irgendwie, was meint er jetzt? Mhm. Sondern halt irgendwie so, ja, okay, ist halt da. Ja, kann man jetzt lange drüber spekulieren, was dieser Text in dem Heft macht. Er ist da. Ich empfehle jedem, der das Heft in der Hand hält, weil er eben die Sezession abonniert hat oder das Einzelheft kauft und Fonofor dazu bekommt. Ich glaube, einzeln kann man den gar nicht erwerben. Lesen, trotzdem lesen, ja, ist ja keine besonders lange Geschichte, ansonsten Haken dran, würde ich sagen, ne?
Ja,
ja, Haken dran. Kommen wir zur nächsten Geschichte, das ist schon interessant, der Heino Bosselmann, Heino Bosselmann dürfte vielen Menschen, die Sezessionsleser sind, natürlich bekannt sein, er ist ja sowas wie so eine Art Dauerautor des Blogs, ja. Also da erscheinen ja gefühlt alle zwei Tage Geschichten, Anekdotisches, würde ich sagen, von Heino Bosselmann. Das wabert ja immer so zwischen ja, fachlicher Betrachtung und persönlichem, ist immer so eine Art Essay-Stil. Hm. Ich schreibe mal, wie das in der DDR war. Also ist immer sehr DDR-bezogen und vergleiche das mit heute. Also ja. So ein Klassiker von Heino Bosselmann wäre irgendeine Überschrift, ich weiß nicht, ob er die selber wählt, fiktiv, das Bildungsniveau sinkt rapide. Ja. Das wäre so eine Heino-Bosselmann-Überschrift auf sezession.de und dann würde er eben schreiben, wie das Bildungsniveau in der DDR war und was die da noch alles gelernt haben und warum Mathe und Deutsch dann noch einen Stellenwert hatten, trotz aller Ideologie, die in dem Staat geherrscht hat und warum das heute alles ganz blöd ist.
Ich würde sagen, dass er ein Boomer ist.
Ich will Heino Bosselmann nicht zu nahe treten, aber ich bin niemand, der seine Texte auf der Internetseite liest, weil das für mich auch mit Verlaub nett ist. Also das sind nette Geschichten, aber ja, irgendwo auch trivial. Ist ein hartes Urteil, ich weiß, jemanden zu unterstellen, dass die Texte trivial sind, weil das ist ja nicht so, dass das keinen Inhalt hätte, was der da schreibt. Aber es ist für mich vollkommen irrelevant. Also ja, okay. Es ist halt oft so ein bisschen so nice to know. Hm. Okay, ja, schöne Geschichte, kann ich mich, wenn ich morgens einen Kaffee trinke, irgendwie könnte ich das aufrufen und sagen, ja, schön, also irgendwie, aber es ist jetzt halt keine theoretische Tiefenbohrung in der Regel. Ist nicht bös gemeint, Heino Bosselmann hat ja auch eine relativ bewegte Geschichte. Das sparen wir jetzt mal aus, dass er dem Projekt Schnellroda schon mal abtrünnig geworden ist in eine andere politische Richtung und dann irgendwann wiederkehrte auf diesem Blog.
Also.
Das kann jeder selber erforschen, das soll auch nichts über die Qualität seines Textes im Fonofor aussagen. Denn, und dazu können wir kommen, sein Text im Fonofor ist, Volker, was ist der?
Es ist eine Geschichte von Vater und Sohn, die durch den Winter radeln mit ihren Fahrrädern in offensichtlich demselben Szenario, in dem auch Heino Bosselmann aufgewachsen ist. Also es lässt sich eben andeuten, dass es in der DDR spielt. Die Orte werden auch genau benannt. Aber, und es ist das Erstaunliche daran, als ich die ersten zwei Seiten gelesen habe, dachte ich, oh nee, nicht schon wieder ein DDR-Text. Und also ich dachte, dass es in so eine politische Richtung dann abspringt. Tut's aber nicht. Es ist einfach nur eine Geschichte von Vater und Sohn, die langweilig ist. Und das klingt jetzt hart, aber langweilig ist nicht schlecht. Es ist jetzt, also es passiert sozusagen nichts Aufregendes in der Geschichte, aber es versprüht eine angenehme Atmosphäre. Und das, was ich auf den ersten zwei Seiten gelesen hatte und von dem ich erst dachte, das wäre ein Nachteil, nämlich, dass das, ich mag ja auch diese ich habe es natürlich auch nicht selber erlebt, aber diese 70er Jahre, hätte ich jetzt das mal grob gesagt, 70er Jahre Atmosphäre, Fahrrad, hässliche Klamotten, die Leute radeln so durch leicht farbentsättigte Landschaften. Das ist natürlich eine Atmosphäre, die mir nicht nahe liegt und die ich auch ein bisschen komisch finde. Mhm. Aber es versprüht dann über die Dauer des Textes schon so einen eigenartigen Charme. Das muss man einfach sagen. Also habe ich am Ende vom Text nicht das Gefühl gehabt, dass ich meine Zeit damit verschwendet hatte, sondern es ist einfach stimmig und passt zusammen. Und ich finde das auch sehr, sehr nett, wenn ein Autor eben mal der Ansicht ist, dass er keine überprätentiöse Sache schreiben muss. Also so, ich brauche jetzt eine geile Pointe, ich brauche clevere Dialoge, ich brauche irgendwas, was die Geschichte hervorstechen lässt, sondern es ist einfach eine nette Geschichte von Vater und Sohn, die möglicherweise halt autobiografisch ist und die einfach gut funktioniert.
Also es liegt nahe, ich darf das nachschieben, Heino Bosselmann ist 1964 geboren und studierte in Leipzig.
Ja.
Ich glaube, von dem, was er beschreibt, hier, der Vater trug sein dickes Manchester-Zeug und die Kutschermütze mit den Ohrenschützern. Er fuhr auf seinem alten Rad, kräftig in die Pedalen gehend, zügig voraus, ohne sich umzusehen. Das könnte autobiografisch sein und wenn es nicht direkt autobiografisch ist, dann ist es zumindest der Lebenswelt des Autors entnommen. Also man darf mutmaßen, dass er es selber in irgendeiner Art erlebte oder dass das in Zeiten, in denen er aufwuchs, so normal war, was dort passiert. Denn ich glaube, man darf da auf den Inhalt noch ein bisschen eingehen. Vater und Sohn fahren ja unter anderem los, um dem Wald etwas zu entnehmen. So darf man das romantisch, glaube ich, sagen. Sie radeln im tiefsten Winter, du hast es schon angedeutet, durch eine Landschaft, eine scheinbar entvölkerte Landschaft und holen sich aus dem Walde, was sie fürs Leben brauchen. Also das heißt, hier wird Holz gefällt, hier baut sich der Junge aus Teilen der Rinde am Ende ein Spielzeug. Hier wird für die Mutter und auch für den Weihnachtsschmuck und ähnliches werden Dinge im Wald gesammelt. Es ist einfach so eine Art, auch wenn der Begriff ja umstritten ist, beziehungsweise einer anderen Deutung möglicherweise unterliegt, so ein bisschen Heimatliteratur.
Ja.
Erinnerte mich so ein bisschen ganz grob an diese alten, ich sag mal, Alpenromane, auf der Alm, dies und jenes. Und es ist so eine wohltuende Normalität der Vergangenheit. Also es erinnert eben dran, dass Vater und Sohn in einer anderen Zeit eben nicht, was weiß ich, atomisierte Individuen waren, wo der Sohn oben im Zimmer sitzt und am Handy spielt und der Vater noch arbeitet, sondern wo beide zusammen ein Gemeinschaftserlebnis erleben in der Natur, das aber kein wirklicher Freizeitausflug ist, so im Sinne, wir fahren zum See und gehen baden, sondern Arbeit. Im Grunde genommen sprechen wir hier über Arbeit. Und für den Sohn, wie auch, denke ich, für den Vater, ist es ein schönes Erlebnis, also ein freizeitähnliches, schönes Erlebnis, eine Erinnerung, das ist ja im Grunde genommen eine Erinnerung, die er aufschreibt, die mit Arbeit und mit Einfachheit und mit einem soliden, bodenständigen Leben verbunden ist. Also es ist, wie du sagst, eine im Grunde genommen, im wahrsten Sinn des Wortes, vielleicht triviale Geschichte. Also im Sinne von, ob ich das jetzt nun gelesen habe oder nicht, das wird mein Leben nicht verändern. Mhm. Aber es ist einfach eine schöne Geschichte der vorherrschenden Normalität einer anderen Zeit. So ein Fenster, so ein Blick. Und interessant finde ich eben schon, durch die Zeilen kommt ja auch so eine gewisse Härte durch. Ne? Es wird selbstverständlich bei minus 10 Grad ohne Handschuh geradelt. Weil das hat man in der Familie schon immer so gemacht. Der Vater schaut sich nicht um, sondern er erwartet, dass der Sohn das Tempo halten kann beim Fahrradfahren. Es wird vorausgeradelt, der Sohn muss nachfolgen. Auf dem Rückweg darf der Sohn dann das Tempo machen und muss sich anstrengen, ein Tempo zu halten, dass der Vater sozusagen nicht, wie soll ich sagen, unzufrieden wird. Also der Sohn will sich beweisen. Der hat Angst um seinen Vater, als der auf den Baum klettert. Also das ist keine, keine schlechte Geschichte, das ist gut geschrieben. Ich glaube, das ist eine sehr konservative Geschichte, auch vom Schriftstil,
ja,
ne, vom ganzen Stil sehr konservativ. Es überrascht einen jetzt nicht irgendwie durch wilde Wortspiele. Es ist sehr weit entfernt von dem, was man als postmoderne Literatur bezeichnen würde.
Ja.
Es ist ein ganz klassischer, einfacher, solider Text, ein Fenster in eine andere Zeit. Ist schön. Ist ein schöner Text. Also ich bin der Meinung, dass man jetzt nicht in jedem Phonophore unbedingt so einen Text braucht.
Ja.
Aber da ist nichts Schlechtes dran.
Kann auch nicht jeder schreiben.
Kann auch nicht jeder schreiben. Es ist einfach so eine Ruhe, die das ausstrahlt. Und natürlich sind da, und ich hatte das angedeutet, Stichwort Härte, Stichwort Winter, sind da gewisse, mit großen Anführungszeichen, politische Konnotationen drin. Also wenn, ja, man das mit heute vergleicht, was gibt es heute für Ausflüge, die Vater und Sohn bestreiten, kann man in sowas natürlich immer viel reininterpretieren. Ist jetzt vielleicht kein Text, den ein klassischer Linker schreiben würde. So kann man das meinetwegen zusammenfassen. Ansonsten darf über den politischen Gehalt einer solchen Geschichte natürlich immer diskutiert werden. Ich habe ja hier mal zwei Bücher noch mitgebracht, Volker, die ich auf den Tisch gelegt habe, weil mich das da ein bisschen dran erinnert hat. Vor allem an das Buch Die Zinnsoldaten von Karl Rothe. Das habe ich vor vielen Jahren mal gelesen. Karl Rothe war im weitesten Sinne eine kurze Zeit Kulturfunktionär des Nationalsozialismus im Ausland. Schriftsteller, und der hat eben auch so, ja, so eine Art Heimatliteratur gemacht. Also er erzählt halt von seiner Heimat, wie er als Kind dort aufgewachsen ist, wie die Menschen waren. Das ist so eine Beobachtung der Heimat, der Berge, die Frage danach, was liegt dahinter? Man hat das Dorf noch nie verlassen. Man kennt nur Leute aus seiner Umgebung. Und ich habe auch nochmal, auch wenn das ein bisschen anders ist, von Sieburg, Die rote Arktis, auch ein interessantes Buch, wo eben, es ist im Prinzip mehr oder minder so eine Reiseliteratur. Aber es gibt vor allem, ja, in den 1920er bis 1950er meinetwegen so eine, ja, so eine Heimatliteratur halt. Also da,
das ist ja, ich hätte es auch, ne, so DDR, Sundown-Zeit und sowas gesagt, so vom Vibe, um den es mehr geht. Aber steht, es ist fraglich, ob sowas jetzt sozusagen als in Buchform funktionieren würde über sag ich mal, 200 Seiten. Was ja bei Dirk Alstext zum Beispiel nicht so ist.
Also es gibt so Bücher, um da mal einzuhaken. Also das Beispiel von Karl Rothe, Die Zinnsoldaten, ist eben so ein Ding, wo du 300 oder meinetwegen 200 oder 250 Seiten liest und dir am Ende das Buch zur Seite legst und denkst, das war schön. Das war ein schönes Buch, das war keine Zeitverschwendung. Ich habe was über eine Region erfahren, das Seelenleben und Innenleben und die Gesellschaft der Jahre so und so. Aber das war's halt.
Ja.
Also so, yo, okay, schönes Buch, irgendwie ein bisschen auch Unterhaltung. Und dann ist es das aber. So, und es gibt so Bücher, ich gebe dir aber recht, ich glaube, sowas würde heute nicht mehr funktionieren. Also wenn jetzt Antaios den Heino Bosselmann-Text, sage ich mal blöd, auf 200 Seiten verlegt, also das immer gleiche Thema irgendwie, dieser Junge, der irgendwie sein Leben bestreitet oder so, da werden heutzutage die meisten Leser, die an anderes gewöhnt sind, einfach sagen, ja, das ist halt öde.
Ja.
Also, okay. Ne? So als Kurzgeschichte, und das ist ja, glaube ich, wenn ich nicht ganz falsch liege, auch der kürzeste Text, funktioniert es irgendwie.
Ja.
Warum nicht?
Warum nicht?
Ich weiß nicht, ob das jetzt ein schönes Urteil für einen Autor ist, ne? Warum nicht? Aber es ist auch kein schlechtes. Also ich glaube, wir beide sind keine Leute, die sowas nicht gerne lesen. Also es ist jetzt kein Text, wo ich sage, also ganz ehrlich gesagt, den Werner Sohn-Text, der kriegt von mir halt leider einen Daumen runter. Hm. Also im Sinne von, ja, hätte ich nicht in ein Heft aufgenommen, muss ich ehrlich sagen. Den Heino Bosselmann-Text, der kriegt halt so ein Mittelding. Also so irgendwie, ja, kann man machen, aber bitte nicht nur.
Ja.
Also wenn jetzt noch so ein Text hier drin gewesen wäre als Hauptgeschichte, dann hätte ich gesagt, boah, das ist ein bisschen schwach auf der Brust. Aber, und jetzt dürfen wir, glaube ich, zu Dirk Alt überleiten.
Der hat es rausgeholt.
Das ist ein Knaller. Hm. Also, das ist richtig gut. Also, das ist ein richtig, richtig, richtig guter Text. Also, das hat mir extrem gut gefallen. Und
wir haben ja
das macht das Ding richtig stark. Ja.
Wir haben davon gesprochen, bei den ersten beiden Texten, die wir jetzt besprochen haben, dass die nicht sozusagen auf den ersten Seiten abgeholt haben. Das ist bei Dirk Alts Text-Duell eben komplett anders. Mhm. Die, ja, weiß nicht, die ersten 5, 6 Seiten sind, glaube ich, das Stärkste, was ich überhaupt, ich hatte es getwittert, gelesen hatte seit langer Zeit. Gar nicht wegen des Inhalts, sondern weil Dirk Alt sich in dem Text was anderes versucht. Ne? Wir hatten es in dem letzten Phonofort, den wir hier im Podcast gesprochen hatten, mit einem Text zu tun, der sich sehr, sehr deutlich an der Popliteratur und Christian Kracht bedient hatte. Wir hatten letztens Schwärzel, wie heißt der, wie hieß das Buch, das wir besprochen haben von Schwärzel?
Schizoidman.
Genau. Und unabhängig von der Qualität dieser Texte muss man natürlich sagen, dass die sich vom Stil sehr, sehr ähnlich waren, dass die ja eine Idee hatten, die auch schon Hülver mit Europapower Brutal hatte, nämlich dieses, ich bediene mich bei der Popliteratur, und der macht was radikal anderes, der Dirk Alt hier, nämlich übrigens, wie das auch Christian Kracht dann später gemacht hat, nämlich indem er auf ganz andere Stilmittel setzt. Aber es geht im Duell erstmal um das Duell von zwei Männern. Es ist so eine halb fantastische, halb Science-Fiction-Geschichte. Könnte sehr, sehr gut auch bei Ernst Jünger jetzt, sage ich mal, in Heliopolis spielen, dem Roman von 1949. Wer das kennt, das spielt ja auch in so einer Art mediterranen Science-Fiction-Gegend, und dort könnte auch diese Geschichte sehr gut reinpassen. Es geht eben um einen, der dem anderen die Frau ausgespannt hatte und der ihn deswegen zur Rechenschaft ziehen will, aber vor so einem ritterlichen Hintergrund, könnte man sagen. Das heißt, er lässt ihn nicht einfach von Gangstern aufsuchen und verprügeln, sondern er schickt einen Gangster, den er dann besiegt, und dann treffen sie sich zum Duell später auf einer Mittelmeerinsel und tun dann vor antiker Kulisse ihren Streit um die Frau ausdiskutieren.
Was macht Viktor Orban eigentlich so erfolgreich? Es ist die Angst der Liberalen, dass ein rechter Wahlerfolg eine dauerhafte Wende hervorbringen könnte. Viktor Orban hat das geschafft. Wie und warum, das erfahrt ihr im Buch Nationaler Block. Jetzt auch als Hörbuch verfügbar. Entweder als Sofort-Download auf unserer Website oder überall dort, wo es Hörbücher gibt. www.jungeuropa.de.
Ja, vielleicht mal der erste Satz. Als Le Castel um ein menschliches Bedürfnis erleichtert aus dem Bad zurückkehrt, findet er anstelle der noch erhitzten Gespielen, die im Bett seiner harrte, einen Mann darin vor. Herrlich. Herrlicher erster Satz. Schon vom Stil her ganz anders als das, was heute oft geschrieben wird.
Ja.
Ganz toll. Ganz toller erster Satz. Und du sagst es, es gibt schon zu Beginn, also ganz zu Beginn des Textes, ein Duell. Eine Art Stellvertreterkrieg, wenn man so will. Le Castel ist ja im Grunde genommen unsere Hauptfigur, unser James Bond irgendwie, ja.
Ja.
Und man darf sagen, sein noch nicht bekannter Gegenspieler hat ihm so eine Art muskulöse Glatze auf den Hals gehetzt, der plötzlich eben im Bette liegt, in dem er eben noch mit der Frau des der Frau oder Freundin oder Gespielin oder was auch immer,
ja,
des unbekannten Gegners gewaltet hat. Und dann kommt es erstmal zu einem Kampf. Der Kampf wird, ja, beziehungsweise der Kampf selber, aber auch das Anbahnen und das Ende dieses Kampfes, dieses Faustkampfes, muss man sagen, der dann auch mit diversen Gegenständen und so ausgetragen wird, wird sehr detailliert beschrieben.
Ja.
Das ist aus meiner Sicht auch die stärkste Szene des Buches.
Absolut, ja.
Aus meiner Sicht direkt der Anfang. Hat literarisch gesehen extrem viele schöne Finessen drin,
ja,
ohne dass es gekünstelt wirkt. Also ja, du kannst ja auch, wenn man das vielleicht mit der Musik, mit einem Gitarrensolo vergleichen will, du kannst ein extrem geiles Gitarrensolo mit 2, 3, 4, 5 kleinen Einsprengseln spielen, oder du kannst so ein völlig übertriebenes Ding spielen, wo du zeigen willst, du bist der Geilste der Welt. Hm. Und wo du einfach nochmal schneller und nochmal verrückter und nochmal irgendwie krasser spielst als einer, der es zuvor schon im YouTube-Video oder auf der Bühne oder so getan hat. Und das wirkt dann immer so ein bisschen over the top, wie man sagen würde. Mhm. Und das ist hier nicht so. Das ist ein ganz organischer Text, wo man, wenn man auf sowas achtet und für sowas vielleicht ein gewisses Gespür hat, sagt, klasse, nochmal der Halbsatz, nochmal der Einschub, nochmal hier der Gedankenstrich und das nochmal. Aber nicht so dieses, ich spiele jetzt die ganze Klaviatur, die die Literaturwissenschaft irgendwie zu bieten hat, und versuche anhand so einer Checkliste abzuhaken, dass ich auch wirklich alles, was man irgendwie schreiben kann, damit drinne habe.
Ja.
So, ne? Das gibt es ja auch, dass Leute sich so ganz
zur Schau stellen.
Ja, so ganz stupide sagen, ja, ich brauche unbedingt noch so eine Szene und das muss noch mit rein, also wie so eine Art Handbuch schreiben oder anhand eines Handbuchs so formulieren. Und ganz tolle erste Szene eben, ganz detailliert beschrieben, wie er dann den Teppich wegzieht, um den auszuschalten und so ganz kleine Details, wie dann dieses und jenes aussieht. Und dann kommt ja sozusagen erst, als er den bezwungen hat, kommt ja der Haupt, das Duell ja. eigentlich erst zustande, in dem, ja, man darf sagen, so eine Art Gangster- oder Mafia-Boss auftaucht. Älter als er, selbstverständlich, wie könnte es anders sein? Bisschen stereotypisch, muss man sagen, aber das funktioniert schon. Le Castel ist so ein bisschen, ich habe nicht ganz umsonst James Bond gesagt, so ein junger, vitaler, aufstrebender Mann, der das Abenteuer sucht und der irgendwie alles kann. Das muss man auch gleich dazu sagen. Er ist eigentlich, ich will nicht sagen, so ein klassischer Held oder Superheld, aber ihm gelingt alles, ne? Also er bezwingt ja im Laufe dieser Kurzgeschichte nicht nur diesen glatzköpfigen Kämpfer, er bezwingt ja auch einen Hai ja. auf eine ganz verrückte Art und Weise, die teilweise schon so ein bisschen vielleicht übertrieben wirkt.
Ja.
Nimmt ein tragisches Ende, Spoiler, aber er ist jemand, dem irgendwie dann alles gelingt. Also er ist halt so einen James-Bond-Heldentypus.
Ja, James-Bond passt natürlich, aber ich mir ist zum Beispiel auch immer Corto Maltese ja. in den Kopf gerufen worden. Es erinnert eben, wie gesagt, vom Stil, von der Umgebung eben an dieses Ernst-Jünger-Buch, aber zum Beispiel auch an Porco Rosso, das ich in der letzten Kehre-Ausgabe einem Artikel gewidmet hatte, japanischer Anime, der auch vor so einem Setting spielt. Also du könntest auch sagen, es könnte Fiume sein, nachdem dort Piraten übernommen haben, so moderne Piraten, die dann ihre Banden bilden und so ein bisschen, das passt eben ganz gut, so ein bisschen diese Dekadenz auch in der Sprache zeigen. Und das Geile sozusagen dran finde ich, dass Dirk Alt mit diesem Text sozusagen viele Maßstäbe, die so Hobby-Literaturkritiker in den Kommentarspalten von der Sezession und anderswo auseinandernimmt.
Gehört übrigens abgeschaltet, diese Kommentarspalte. Da hat ja irgendeiner geschrieben, was weiß ich, das ist alles für mich keine Literatur oder der Text von Heino Bosselmann ist für mich am ehesten Literatur. Was soll denn das heißen? Was sind das für Volltrottel?
Ja.
Also mit Verlaub, was ist denn, also da steht nur Gülle.
Ja.
Da steht ausschließlich Gülle.
Aber mir wurde zum Beispiel ja auch gesagt, ich glaube, als Enklave erschienen ist, wo dann irgendwelche Leute dann in den Kommentarspalten eben schrieben, ja, er geht noch ein bisschen freizügig mit Adjektiven um. Und wenn du den Text von Dirk Alt jetzt, ja, weil das so ein Ding ist, ja. Das kannst du dir, wie schreibe ich Bücher 101 bei Google eingibst, dann wird dir gesagt, vermeid unnötige Adjektive, ja, weil das, Adjektive ja. sind immer doppelt gemoppelt.
Das schlägt dir ja theoretisch auch Word zum Beispiel vor.
Ja, ja. Und es ist so unfassbar geisteskrank falsch, sowas zu behaupten. Also brauchst nicht wundern, warum alle Bücher dann letztendlich irgendwie gleich klingen. Und das ist eben hier nicht so. Er hat total extravagante Sachen, aber auch nicht so in einem sinnlosen Maße. Ich meine, du hattest es, glaube ich, in einer der ersten von rechts gelesenen Podcasts über die Toten auch gesagt, wo das dann wirklich teilweise sinnlos und sinnentleert wirkt, wenn Kracht sich dann in so Wortkaskaden verliert. Das ist eben hier nicht so. Aber Dirk Alt hat sich ganz klar dafür entschieden, zum Beispiel Adjektive zu verwenden, auch wenn sie überflüssig scheinen. Ja, also algig grünes Meer. Ja, das Meer ist oft algig und grün, könnte man als doppelt gemoppelt interpretieren, ist es aber nicht. Es projiziert eine ganz eigene Stimmung dadurch, dass er dieses Wort verwendet, dadurch, dass er auch sich traut, Nebensätze zu verwenden und nicht immer nur Hauptsatz an Hauptsatz.
Zumal ja algig grün auch was anderes ist, wie das blau schimmernde Meer.
Ja.
Also das ist eine sehr konkrete Beschreibung, die das Ganze greifbar macht. Also ein blau schimmerndes Meer, okay, brauche ich nicht. Weil, ne, ist klar, das habe ich im Kopf, wenn ich an Meer denke. Ich habe dann selten irgendwie die verschmutzte Nordsee im Kopf. Aber algig grün ist eben eine Präzisierung. So, das kann man schon sagen. Also
es ist einfach effektiv, weil du sofort sozusagen diese Stimmung machst. Wie gesagt, ich hatte es jetzt zitiert aus diesem Teil, wo er eben diesem Glatzkopf gegenübersteht, die Hände zum Faustkampf erhoben und die Erzählperspektive so ganz kurz aus dem Fenster neben dem Glatzkopf hinaus spitzelt, um dort eben das Meer und die darauf schwimmenden Boote zu beschreiben und du hast dann sofort so eine ganz andere Stimmung drinnen. Es ist jetzt eben nicht James Bond, der, weiß ich nicht, sich in einem japanischen Papierhaus prügelt, sondern es hat, du hast sofort diese mediterrane Atmosphäre.
Das stimmt,
du hast ganz viele dann eben aus diesem Corto Maltese-Hintergrund. Wenn man das gelesen hat, dann bricht er natürlich noch viel mehr auf den Leser ein, der sowas weiß.
Aber der Grundaufbau ist trotzdem, Stichwort James Bond, warum ich das auch verwendet habe, so dieses Gefühl einer Action-Geschichte.
Ja.
Also vom Aufbau ist das so eine Art Action-Geschichte. Also es könnte auch ein Film sein. Das ist ja ein perfektes Filmdrehbuch. Und hier schließt sich vielleicht der Kreis, Dirk Alt ist ja Dokumentarfilmer.
Ja.
Vielleicht spielt sowas auch eine Rolle, Erfahrung mit Drehbüchern. Es ist eine vollkommene, also Dirk Alt, wir haben ja Kontakt zu Dirk Alt, er wird sich das ganz sicher auch anhören. Vielleicht kann er dazu mal was schreiben oder uns Bescheid sagen. Also ich habe das Gefühl, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das hat so ein bisschen auch so einen Drehbuchcharakter.
Ja.
Und mich hat das ganz, ganz stark, also wirklich enorm sofort erinnert an diese Pablo Escobar Serie Narcos, die auf Netflix, ich weiß nicht, ob es sogar so eine Netflix-Exklusivserie ist, die ist vor einigen Jahren schon erschienen. Da gibt es auch Nachfolger, die weitaus schlechter sind, aber ist ja auch ein ganz, ganz beliebtes Meme, dieser Pablo Escobar, der dann auf so einer Hollywood-Schaukel sitzt und so nach unten guckt.
Ja,
und,
ja.
Genau, und diese schon kultige Narcos-Serie, die ich übrigens sehr empfehlen kann, die mir sehr gut gefallen hat, zumindest die erste Staffel, das hat mich ganz krass daran erinnert. Da gibt es auch irgend so eine Szene, wo die ganzen Gangsterbosse, die ganzen Drogenverschieber an so einem Tisch sitzen. Natürlich, genau wie bei Dirk Alt, auch so eine Szene, wo natürlich daneben irgendwie so ein Pool ist, so eine Art Finca oder Landhaus, wo die dann da sitzen, Zigarren rauchen, dekadent irgendwas essen, während halt so Diener in der Ecke stehen und so ganz aufgeregt immer irgendwas bringen.
Ja.
So und immer drauf aufpassen, den Boss nicht zu verärgern. Und man hat immer so dieses Gefühl, wenn der Diener gleich irgendwas Falsches macht, zum Beispiel irgendwie so eine Gabel fallen lässt, dann zieht der Pablo Escobar so eine Uzi raus und schießt ihm in den Kopf.
Ja.
Und alle sagen so, ja, so ein Trottel, hätte er das mal nicht fallen lassen. Also dieser Mix aus Normalität und so Grausamkeit und Bandenmentalität, das finde ich natürlich in dieser sehr starken Szene, wo die dieses Gespräch führen, am Pool,
ja,
wo sie die Frau noch nicht bemerkt haben und den Zwerg und so weiter, was übrigens sehr gut gelungen ist, da vielleicht auch nochmal ein ganz kleiner Einschub, solche Dialoge, die ja ganz eindeutig gewissermaßen eine politische Konnotation haben, politisch jetzt mal im Sinne von ideologisch weltanschaulich. Das ist ja ein Dialog über die Macht.
Ja.
Ne? Also wie begreift man Macht, wie begreift man Machtfestigung? Die sind oft ganz schlecht. Also das ist ganz oft so, dass Bücher in den beschreibenden Szenen gut sind, Naturbeschreibung, das Vorantreiben der Geschichte. Und Dialoge ist aber schon so eine Art Königsdisziplin. Zumal, wenn diese Dialoge nicht irgendwie sind, wo gehen wir jetzt hin und was machen wir jetzt, sondern wenn man versucht, in den Dialog so einen philosophische Richtung reinzukriegen, also sich über die Dinge des Lebens zu unterhalten.
Ja.
Und das geht so oft schief, dass ich sage, das Buch war richtig gut und an dieser Stelle versucht er jetzt seine politische Meinung auf 5 Seiten in so einem Gangsterdialog reinzudrücken und das ist Dirk Alt sehr gut gelungen. Also hat mich, das finde ich eigentlich mit das Schwierigste, Dialoge aufzubauen, in denen es tatsächlich um die Wurst geht, wenn man so will. Und das ist gut gelungen. Und das hat mich unfassbar krass an diese Narcos-Szenen erinnert. Also da hätte auch Pablo Escobar sitzen können mit einem jüngeren oder älteren Gegenpart, der sozusagen die alte Welt verkörpert. Das ist es ja. Le Castel verkörpert ja einen anderen Typus als der alte Sack, dessen Namen mir entfallen ist, der irgendwie so der alte Gangsterboss ist. Und da treffen dann so zwei Welten aufeinander. Der Bewahrer irgendwie, der Alte ist ja so eine Art Bewahrertypus, also der ist natürlich auch ein Krimineller, der die anderen unterdrückt, aber er bewahrt das Gleichgewicht.
Ja.
Und der andere ist jemand, der diese Vitalität in sich hat, zu sagen, ich will alles auskosten. Also der ist ja auf Messers Schneide, so immer dieses, ich mache jetzt das, was ganz Verrücktes und wenn ich jetzt sterbe, dann habe ich es aber erlebt. Dann habe ich sozusagen das Adrenalin gehabt. So habe ich ihn wahrgenommen.
Wobei ich halt schon fairerweise sagen muss, wenn man den Text kritisieren will, dass ich das ein bisschen schade fand, dass das letzte Drittel des Textes wesentlich dialoglastiger war als das erste Drittel, das eben nicht von Dialogen getragen war und den ich eben sprachlich dann halt besser fand. Das wird dann sozusagen dadurch, dass es Dialoge sind im letzten Teil der Geschichte, konservativer vom Stil. Mhm. Es heißt nicht so viel ausladende Szenen und wenn man jetzt über den Spannungsaufbau spricht, dass diese einleitende Szene, diese einleitende Prügelei mit dem Glatzkopf, dass die das eigentliche Finale ist, während das tatsächliche Finale des Duells dann sprachlich sehr, sehr gemäßigter ist und deswegen auch weniger spektakulär. Und das ist natürlich so ein bisschen.
Da sind wir wieder beim Stichwort Drehbuch. Ja. Das ist auch so ein Klassiker. In der ersten Hälfte des Films die Story vorantreiben durch viele Szenen. Und am Ende hast du dann so ein ewig langgezogenes Finale zwischen, jetzt muss ich leider wieder drauf kommen, James Bond und irgendeinem Gegenspieler, kannst aber auch jeden anderen Film nehmen. Und da gebe ich dir recht, das wäre auch meine Kritik. Also der Text wird zum Ende hin aus meiner Sicht schwächer. Genau aus diesem Grund.
Aber muss ich mal einhaken, es ist ja gar nicht so. Die Handlung wird ja nicht in der ersten Drittel vorangetrieben.
Nein, ich weiß, aber man hat, also am Ende ist es halt so, dieser Kampf in dieser Arena,
ja,
mit diesen Säbeln.
Ja.
Das hat mir ein bisschen, ist mir ein bisschen sauer aufgestoßen in der Hinsicht, dass dieses, ich mache zwei Schläge, dabei ist was passiert, ich habe ihn zum Beispiel getroffen und er blutet und dann werden so Wortfetzen ausgetauscht, so, haha, ja, ich bin noch lange nicht am Ende, jetzt mal klischeehaft gesagt, und der andere sagt, ich krieg dich schon noch, bald, ja, liegst du bei den Fischen. Das war so ein bisschen, das erinnert halt meiner Meinung nach doch sehr stark an eben solche Filme, wo es auch diese furiosen Finale gibt, wo eins gegen eins gekämpft wird. Und die kommen auch nie aus ohne diese Zwischendialoge.
Hm.
Dieses, was die Spannung anscheinend noch verstärken soll. Also die kämpfen ja nicht 5 Minuten und rennen dann über irgendwelche Wolkenkratzer und springen durch die Gegend und dann wird geschossen und einer wird getroffen, sondern da gibt es auch immer diese kleinen Dialoge dazwischen. So, willst du dich nicht wirklich stellen? Jetzt hat dein Ende geschlagen und so. Und das war mir dann, wenn man unbedingt was Negatives finden will, fand ich, das Ende ist lange nicht so stark wie der Anfang.
Ja.
Und auch der Mittelteil. Also du hast diesen spannungsgeladenen Anfang mit diesem Duell, also was ja auch ein Duell ist. Dann hast du diesen Mittelteil, der so dieser philosophische, wir sitzen am Pool und reden. Dann kommt da ja wieder eine Spannungsszene durch diesen Hai.
Ja.
Und dann kommt irgendwie diese Arena-Endszene. Und die passt irgendwie schon. Also ja, die ist nicht aus der Geschichte gefallen. Aber das ist so der Teil, der mir am schlechtesten gefallen hat. Aber immer noch unter Vorbehalt, dass das ein gutes Stück ist, auch am Ende noch.
Absolut.
Wie gesagt, es wird ein bisschen schwächer.
Ich finde den Gegensatz, den Dirk Alt mit diesen zwei Männern aufmacht und dem, was sie verkörpern, was sie sich erzählen. Wie gesagt, es geht ja auch um eine Frau, also gar nicht nur um die Macht, sondern auch um eine Frau und
genau,
dieser, ja, alte Mann, Verdugo, ich habe es gerade nachgeschaut und wieder vergessen, pass auf, Verdugo, der alte Mann, der, ja, Gangsterboss kann man sagen, der Bösewicht, versucht ihn ja auch dann zu überreden, bei ihm mitzumachen, was ja auch irgendwie so ein klassisches, ja, James Bond Trope ist, dass der Bösewicht am Ende noch versucht, James Bond zu überreden, weil er so einen wie ihn natürlich sehr, sehr gut gebrauchen kann. Und James Bond sagt dann nein. Und dann sagt der Bösewicht, dann erwarte ich, dass sie sterben. Und dann fängt sozusagen das Finale an. Das Problem dabei ist sozusagen, dass ich eben nicht das Gefühl losgeworden bin, dass es dabei noch um was anderes geht. Und es ist nicht mal was, ja, Schlechtes, sondern, ja, ich auch durch den, ja, durch den letzten Absatz kann man sagen, der sozusagen die Pointe darstellt, in dem keiner von beiden als Gewinner vom Platz geht. Ich will das nicht verraten, aber hat mich so ein bisschen ratlos zurückgelassen, was jetzt sozusagen daraus zu machen und wie das mit dem Rest der Geschichte zu verknüpfen ist, nämlich diesem Ganzen, ja, was du gesagt hattest, dem Gespräch an dem Pool und so
wir
weiter.
Wir haben ja den Hauptpunkt eigentlich noch nicht besprochen, weil im Grunde genommen ist es ja so, dieses Duell dieser zweier Welten. Also zu sagen, es gibt diesen jungen, vitalen Abenteurer und es gibt den Gangsterboss, der das Gleichgewicht bewahrt. Vielleicht denkt man da auch an sowas wie Sizilien, irgendwie so eine alte Welt, wo eben so Gangsterbosse oder so alte Herren mit Spazierstock, die in einem Café sitzen, sozusagen eigentlich die Insel kontrollieren und eigentlich alles regeln und dieses Gleichgewicht halten. Der eine hat ein Verbrechen begangen und es war halt schon immer so, dass ihm dann die Hände abgeschlagen werden.
Ja.
Und das ist eben das Gesetz, unabhängig davon, welche Republik gerade vorherrscht. So dieses altehrwürdige Gleichgewicht der Mafia. Irgendwie muss man also an Mafia denken und sowas. Ja. Das ist ja das eine. Und das ist ja eine relativ schnöde Geschichte. Was nicht schlimm ist, also Dirk Alt zeigt mal wieder, interessanterweise, dass eine Geschichte, die mitnichten in irgendeiner Weise besonders kreativ ist, muss man sagen. Also das Gesamtsetting ist nichts Besonderes.
Ja.
Was nicht schlimm ist, ne? Wir haben dieses Duell, wir haben eine Frau. Die Frau will irgendwie gerettet werden, ist aber Eigentum des anderen. Und das ist wirklich, ich meine, da könntest du ja bei Troja ansetzen.
Ja.
Ja, also nicht nur dem Film mit Brad Pitt, sondern auch der tatsächlichen Geschichte. Der Frauenraub.
Ja.
Der Frauenraub. Auch hier haben wir es Agamemnon, der eben seine junge Gespielin hat, seine Frau, die ihn aber nicht liebt und so weiter und so fort. Und dann kommt eben Achill und klaut die ihm und sie ist in ihn verliebt und ja, er hat in ihm sozusagen den neuen. Also es ist schon ein bisschen so eine Troja-Geschichte irgendwie.
Eigentlich schon, ja, interessant.
Und trotzdem gibt es in Troja nicht das, was Dirk Alt noch eingebaut hat, und daraus werde ich nicht schlau, das ist dieser Zwerg.
Ja.
Also der mit der Kette.
Ja.
Und man könnte jetzt die Frage stellen, und da bin ich sehr gespannt, was Dirk Alt uns nach dem Podcast darüber verraten wird. Vielleicht will er das ja so ein bisschen entschlüsseln. Was hat es mit dem auf sich? Weil im Grunde genommen, das darf man, glaube ich, Spoiler so ein bisschen verraten, er ist ja so der lachende Gewinner irgendwie.
Ja.
Wenn man so will. Und was heißt das jetzt? Was will uns das sagen? Dass du den Kampf zweier ehrwürdiger Menschen hast, die auf ihre Weise Typen sind.
Hm.
Und der Gewinner ist ja eigentlich der hässliche, weiß ich nicht, der hässliche Knecht irgendwie, der hässliche Nutznießer. Weiß ich noch nicht, wie ich das deuten soll. Und der obsiegt ja, indem er so eine Jetski-Flucht irgendwie hinlegt.
Ich finde halt,
was heißt das jetzt?
Ich finde, ja, die Geschichte ist natürlich auch immer spielt offensichtlich irgendwo in der Vergangenheit, weil das Thema ist auch Ritterlichkeit. Das fand ich ganz interessant.
Ja.
Gleich in der ersten Szene, wo er sich mit dem Glatzkopf prügelt, ist es ja nicht so, dass die beiden, obwohl sie offensichtlich auf Leben und Tod kämpfen, nicht zu unlauteren Mitteln greifen. Das, ja, heißt, ich glaube, die bringen sich dann direkt zu Boden gegenseitig und verschnaufen dann erstmal und stehen dann auf und schauen.
Belauern sich.
Genau, also es ist nicht so, dass der eine dann am Boden liegt und der andere nutzt es dann sofort aus und kratzt ihm die Augen aus oder so ein Scheiß, sondern wartet dann, bis er wieder auch auf den Füßen ist und dann geht's weiter. Und so ist es ja später beim Duell zwischen den beiden anderen, also dem, na, ich hab's gerade eben gesagt.
Verdugo. Na, überhaupt das Duell zuzulassen.
Und
der Verdugo hätte ja auch sagen können, wir schießen dir jetzt den Kopf, weil du meine Frau angegrapscht hast.
Ja.
So bums aus, also Thema gegessen.
Wie gesagt, das ist auch tatsächlich sozusagen das Finale von Porco Rosso, diesem Anime-Film, wo es auch, es geht auch im weitesten Sinn um eine Frau, die sich dann auf einer einsamen Insel unter dem Gejohle der Piraten zum Duell treffen. Bei Porco Rosso ist ein Flugduell sozusagen. Aber dann sozusagen, obwohl es ein modernes Setting irgendwo ist, mhm, so man könnte sagen, so 20er Jahre modern, dass sie dann doch noch auf Ritterlichkeit setzen. Das ist ja auch Manfred von Richthofen und so beliebtes Thema. Und der Zwerg ist da eben nicht so. Der Zwerg steht was anderes, eben auch, weil er eben offensichtlich mit dreckigen Mitteln spielt.
Ja, das ist ja vom Literarischen abgesehen das Spannende, also zu sagen, dass Dirk Alt hier im Grunde genommen ein altes Schema aufgreift für seine Geschichte, so diese Duell-Action-Film, Romantik gepaart, natürlich darf nicht fehlen die Frau, und dann aber diese Figur auftaucht. Da könnte man jetzt natürlich, wenn man da besser bewandert wäre als ich, im Bereich des Films sicherlich Filme auftun, in denen das auch vorkommt, vielleicht so ein Sidequest irgendwie. Würde mir jetzt ad hoc nicht einfallen. Finde ich ganz interessant, und das Ende ist für mich noch ein bisschen rätselhaft.
Ja, aber man, es kann, macht auch den Reiz von sowas aus.
Ja, absolut. Absolut. Und sowas kannst du halt auch, ich will sagen, nicht konstruieren, ist natürlich falsch, weil es ist konstruiert. Aber das ist schwierig, so ein Ende zu schreiben. Viele wollen das immer. Das ist halt relativ, ist ja auch relativ en vogue zu sagen, man knallt halt so ein Cliffhanger-Ende irgendwie hin. Und das ist alles ganz rätselhaft. Und was ist damit jetzt gemeint? Das ist jetzt auch nichts Extravagantes. Aber es ist spannend an der Stelle.
Ja.
Es passt irgendwie. Das passt irgendwie alles zusammen. Und jetzt will ich doch noch zu einem Punkt kommen, Volker, den ich eher negativ sehe. Ich glaube nicht, dass man daraus ein Buch machen könnte. Also der Stil hat mich gefesselt. der war extrem gut. Ich stimme dir zu, habe ich lange nicht mehr gelesen, so eine gute Geschichte vom Stilistischen. Ich möchte mir aber diesen Stil keine 300 Seiten antun.
Warum?
Weiß ich nicht, weil er irgendwie auch anstrengend ist. Also es war, ich kann mir, also alles, was dort geschrieben wird, ist bedeutend oder ist irgendwie der Aufmerksamkeit. Du brauchst Aufmerksamkeit, um das zu lesen. Du hängst daran, du willst es weiterlesen und alles hat irgendwie eine Bedeutung. Und es gibt wenig triviale Sätze, sondern alles hat irgendwie, ist bedeutungsschwanger so ein bisschen. Und ich wüsste nicht, wie sowas auf 300 Seiten aussehen sollte. Also so, ja, und dann geht er in sein Hotel und dann beobachtet er das noch. Also ich bin mir nicht sicher, ob das sozusagen, in diesem, ob der Dirk Alt sowas auf 200, 300 Seiten ausbauen könnte.
Ja, aber das ist ja in jedem Roman sehr, sehr schwierig. Es gibt ja, ja. dieses Interview mit Christian Kracht, Grüße an der Stelle wieder mal, wo er eben gefragt wird, wie das ist, und er hat, also einen Roman zu schreiben, ich glaube, es war ein Interview zu Imperium, wenn ich mich nicht irre, mit Dennis Scheck. Und er sagte, am Ende vom Schreibprozess, also wenn das Buch sozusagen in der Druckerei ist, ist er dann wirklich froh, wenn 2% der Szenen, die er geschrieben hat, gelungen sind. Ich glaube, es war 2%, kann auch irgendeine andere Zahl gewesen sein, ist auch egal. Aber, und das weiß ich eben aus eigener Erfahrung, dass es sehr, sehr schwierig ist, Szenen zu schreiben, die gut sind, weil du natürlich auch in so einem, wenn du einen Roman schreibst, musst du alles zusammenhängend machen. Das heißt, du brauchst Szenen, die einfach die Handlung ganz blöde und banal zusammenhalten. Und da fällt dir vielleicht einfach gar nichts Gutes ein, was du jetzt so verknüpfen kannst. Also wie der Blick des Le Castel dann aus dem Fenster fällt und er dann das algegrüne Meer sieht mit den Booten drauf und so weiter. Da fällt dir einfach vielleicht nichts ein. Und das ist aber gerade die Schwierigkeit. Aber wenn du es, du könntest es natürlich schon versuchen.
Klar, so bitte. Also nichts wäre schöner als das, wenn Dirk Alt das versuchen würde. Aber das, ich meine nur, also das funktioniert als als Kurzgeschichte mit dieser, mit diesem Spannungsbogen und diesen sprachlichen Finessen extrem gut. Ich bin aber sozusagen, oder ich zweifle daran, ob man diese sprachliche Finesse, diese Besonderheit, die einen gefangen nimmt, eben über eine lange Zeit garantieren kann. Das halte ich für die Schwierigkeit. Und das ist jetzt keine Kritik an Dirk Alt oder so, um Gottes Willen. Das ist einfach nur, das kam mir in den Kopf, als das fertig war. Als Verleger denkst du natürlich sofort, wow, was ein Ding, ey. Was eine geile Geschichte, was denn jetzt? Also was macht denn der jetzt? Schreibt der, nimmt er das auf und schreibt darüber einen Roman? Oder ist das die Rahmenhandlung für was Größeres? Und dann denkst du halt darüber nach, was ich getan habe und sagst dir halt, okay, das ist echt krass. Also das zu versuchen, über eine lange Zeit eine Geschichte so spannend zu halten, auch sprachlich. Das ist eben eine Schwierigkeit.
Ja.
Ganz, ganz eindeutig, ne? Tja, schön. Also wirklich ein literarisches Highlight, muss man sagen, diese Geschichte.
Absolut.
Darf man sagen. Und ist jedem ans Herz gelegt, die zu lesen. Ich glaube, wir haben da jetzt in extenso drüber gesprochen. Gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen. Bin gespannt, was mit den nächsten Phonophore-Ausgaben passiert. Man darf, glaube ich, generell feststellen, dass Projekte, die auf dem Freiwilligkeitsprinzip, also der freiwilligen Einsendung von Texten beruhen, eine schwierige Angelegenheit sind, unabhängig davon, wie prominent man ist. Ich habe das damals vor über 10 Jahren bei der Blauen Narzisse immer erlebt, auch wenn man dort um Texte jeder Art gebeten hat, beispielsweise für Wettbewerbe. Auch die Junge Freiheit macht ja regelmäßig diese Schreibwettbewerbe,
ja.
Wo es ja auch um Preise geht, also wo man irgendwie ein paar tausend Euro gewinnen kann oder so. Dass es sehr, sehr schwierig ist, ein hochqualitatives Projekt zu betreiben, wenn man darauf in Anführungszeichen angewiesen ist, dass Personen Texte einreichen.
Ja.
Im letzten Phonophore hatten wir ja diese Geschichte, war das in Estland oder was? Baltic War Games, die wir ja sehr gut fanden.
Ja.
Und wir fanden auch die andere gut, die diesen eher popliterarischen Stil hatte.
Ja, von dem Typen, der Total War spielt im Studentenwohnheim.
Genau, und da hatten wir 2 Geschichten von Autoren, die möglicherweise Pseudonyme waren, die aber, die wir noch nicht kannten.
Ja.
Außer wir wissen es jetzt eben nicht, es sind Autoren, ne? Die finden wir jetzt hier nicht mehr vor. Wir haben mit Werner Sohn einen Autor, der im weitesten Sinne in der rechten Szene unterwegs ist. Heino Bosselmann sowieso und Dirk Alt auch. Das sind also drei Texte von, ich will nicht sagen, Stammautoren der Sezession, das wäre falsch, aber.
Von Szenegrößen.
Na, Szenegrößen, ja, genau. Aber im weitesten Sinne eben von Leuten, die man kennt, die man irgendwie googeln kann, die existieren. Und ich bin eben gespannt, wie es mit Ausgabe 6 weitergeht, wann die erscheint. Gab ja jetzt eine relativ lange Unterbrechung. Und wer da schreibt. Also es gibt ja anscheinend junge Talente, auch Stichwort Schwärzel. Ich darf noch mal erwähnen, dass ich den Roman weitaus schlechter fand als du, aber das ist davon nicht berührt. Es gibt anscheinend junge Talente, Stichwort Phonofor, Stichwort Schwärzel, Stichwort Jung Europa Verlag natürlich auch, Höver, Zirke und so weiter, die schreiben können, aber die anscheinend nicht regelmäßig einreichen. Also auch nicht beim Phonofor.
Ja.
Und wie gesagt, ich bin gespannt, was da noch kommt. Auch von Dirk Alt natürlich, wenn man so eine, du wirst es selber wissen, wenn man so eine Geschichte geschrieben hat und vielleicht auch das ein oder andere Lob einfährt, unter anderem von uns, dann ist man natürlich immer in der Problematik, dass der nächste Text auch gut sein sollte, ne?
Ja, ja.
Ja, ist halt so. Also, und ganz interessante Frage vielleicht noch zum Schluss. Würdest du sagen, dass der durchschnittliche Sezessionsleser, der den Phonofor jetzt erhält oder erhalten hat, das auch so bewertet wie wir?
Anscheinend nicht. Ich habe die Sezessionskommentare durchgelesen, die schwierig waren. Das ist natürlich auch immer die Frage, welche Leute da schreiben. Ich könnte mir natürlich vorstellen, dass der Bosselmann-Text am besten ankommt, weil er ja sehr, sehr konservativ ist. Glaube auch, dass viele Leser vielleicht diesen ausladenden Stil von Dirk Alt, dass sie den entweder nicht bemerken oder schwierig zu lesen finden.
Mhm.
Und ja, vielleicht auch mit der Atmosphäre gar nichts anfangen können. Also wie gesagt, ich mag dieses Mittelmeer-Piraten in den 20er Jahren, diese Idee sehr, sehr gerne. Diese Corto Maltese-Porco Rosso-Geschichte. Und es aber könnte mir auch vorstellen, dass die auch relativ gut ankommt. Beim letzten Text weiß ich es einfach nicht. Weil ich mich auch selber jetzt, sag ich mal, gedanklich sehr wenig damit beschäftigt habe.
Mhm.
Glaub aber, dass es auch Leute gibt, die sagen, das sind mir zu viele Adjektive. Das finde ich nicht gut. Ich habe keinen Bock, Sätze zu lesen, die über drei Zeilen gehen. Und was soll das? Da geht es ja darum, dass die eine Frau ficken. Also finde ich auch nicht gut.
Mhm. Untreue, Volker, Untreue. Ja, man darf, glaube ich, aufrufen, ist ein schönes Projekt. Schön, dass die Sezession diese Phonofor-Geschichte ermöglicht. Liebe junge Autoren, reicht ein. Also reicht dort ein. Ich gucke noch mal kurz auf die letzte
Seite. Am besten auch die keine Autoren sind, sondern es werden wollen. Oder kurz, einfach nur mal einen guten Text geschrieben haben.
Sollte den Gesamtumfang eine Länge von 35.000 Zeichen nicht überschreiten? Ja, Heft 6 erscheint im Dezember 24. Mensch, hier steht's doch, wenn es dabei bleibt. Haben wir im Dezember 24 pünktlich zu Weihnachten wieder was zu besprechen. Bis dahin kommen natürlich keine Podcasts, ist ja klar.
Ja.
Nein, Quatsch. Spaß beiseite. Phonofor Ausgabe 5 kommt zusammen mit Sezession Nummer 121. Wer jetzt Lust bekommen hat, den Phonofor zu lesen, der wird nicht drum herum kommen, sich die Sezession zu bestellen. Es gibt sie auf antaios.de zu kaufen immer noch. Ist anscheinend noch nicht vergriffen. Dort liegt der Phonofor bei. Das kann man dort kaufen. Man kann es auch, wenn man das möchte, abonnieren. Kostet, Moment, 11 Euro. Da ist, wie gesagt, dieser Phonofor kostenfrei dabei. Ansonsten, wer sich jetzt angesprochen fühlt und Lust hat, Literatur junger Autoren zu lesen, dem sei natürlich zuallererst das Sortiment von Jung Europa empfohlen. Selbstverständlich Volker Zierke, Enklave und Ins Blaue, die zwei Romane, die von meinem Gesprächspartner des heutigen und der vergangenen Podcasts vorliegen, zu 15 und 18 Euro. Außerdem für 18 Euro Europa Power Brutal von John Höver, auch ein Literaturklassiker mittlerweile fast schon im neurechten Bereich. Außerdem, wir haben darüber gesprochen, Sebastian Schwärzel, Schizoid Man, auch bei uns im Shop zu erwerben. Wer also jetzt Lust hat, im Spätsommer, der jetzt anbricht, noch Literatur zu konsumieren, der kann das bei uns bestellen. Wer heute bestellt, der kriegt es vielleicht sogar noch bis Freitag. Ansonsten, ja, Ende des Werbeblocks. Liebe Freunde, macht's gut. Volker, mach's gut. Bis zur nächsten Sendung.
Bis dann.